Ich möchte euch von einem magischen, ja bezaubernden Ort erzählen. Dort, wo sich der alte Rhein, der eine lange Reise aus dem Süden von den Alpen hinter sich hat, und die Sieg, die plätschernd verspielt von Osten kommt, vereinen, liegt eine wunderschöne Aue. Im Sommer blühen auf den grünen Wiesen allerlei Wildblumen und beschäftigen die Bienen sehr, die ihren Honig sammeln. In den ruhigen und unzähligen Verästelungen der Aue lebt eine Vielzahl von Tieren. Hier brüten Vögel, quaken Frösche und manchmal springt auch vergnügt ein Fisch. Nicht weit davon entfernt haben sich Menschen niedergelassen. Und weil sich ihr Dorf an der Mündung der Sieg befindet, nannten sie es Mündungsdorf oder einfacher Mondorf. Die Mondorfer leben hier im Einklang mit der Natur und nutzen das, was die Natur ihnen schenkt. Sie leben vom Fischfang, Weinanbau, Rhabarberanbau und vom Korbmachen. Aber das ist natürlich noch nicht besonders magisch. Magisch ist aber, dass in der Aue, versteckt vor den Menschen, magische Wesen leben. Hier sind die kleinen Blütenfeen zu Hause, die sich liebevoll um alle blühenden Pflanzen kümmern. Mit Feenstaub füttern sie die kleinen Blumen, damit sie farbenfroh und stark werden, um die Bienen anzulocken. Eine dieser Feen ist die kleine Annabelle, die noch in der Feenausbildung ist. Annabelle ist zierlich, blond und trägt am liebsten ein blaues Kleid mit einem roten Band um die Taille. Es passt hervorragend zu ihren leicht durchsichtigen perlmuttfarbenen Flügeln. Mit dabei ist immer ihr Körbchen, das aus zarten Weidenstöckchen geflochten ist und in dem sie so allerlei aufbewahren kann. Mehr als man denken könnte. Und da die Feenschule nur am Morgen stattfindet, hat sie viel Zeit, um sich mit ihrer besten Freundin Sieglinde zu treffen. Sieglinde ist ein Rheinhorn und lebt sehr zurückgezogen. Sie verlässt nie die Siegaue und die Gestade des Rheins. Weil Sieglinde sehr schreckhaft ist, entweicht ihr manchmal versehentlich ein Glitzerpups, der nach frischem Rhabarberkuchen riecht. Obwohl sie etwas tapsig wirkt, darf man sich dadurch nicht täuschen lassen. Sie ist unwahrscheinlich schnell und ihre pinkfarbenen Hufe berühren den Boden absolut geräuschlos. Annabelle und Sieglinde verbringen dann den ganzen Tag zusammen. Sie spielen Fangen, was für Annabelle trotz ihrer flinken Flügel gar nicht so einfach ist. Oder sie verstecken sich und suchen sich gegenseitig. Manchmal faulenzen sie aber auch einfach nur an ihrer Lieblingsstelle am Rhein. Das ist ein ganz kleines Stück Sandstrand, umgeben von hohem Gras und ein paar große Bäume, die ihnen an heißen Tagen etwas Schatten spenden. Von dieser Stelle aus beobachten sie Wolken und versuchen daraus etwas zu erkennen. Dann denken sie sich Geschichten dazu aus. Meistens sind das lustige und verrückte Geschichten. Und wenn ein Mensch vorbeikommt, müssen sie ihr Lachen und Kichern unterdrücken, damit sie nicht entdeckt werden. Apropos Mensch, die kann man von ihrem Strand auch ganz prima beobachten, wenn die Fischer in ihren Nachen über den Rhein fahren und Netze auswerfen. Weil diese langen Holzboote so wackelig auf dem Fluss schaukeln, wetten die beiden, ob nicht einer hineinfällt. Nicht weit von der Stelle entfernt ist oft dieses ganz, ganz große Schiff im Strom verankert, das die Menschen Aalschocker nennen. Das Treiben auf diesem Schiff beobachten die beiden immer besonders interessiert. Es hat einen großen Mast, aber keine Segel. An diesem Mast hängen lange, runde Balken, an denen ein furchtbar langes Netz befestigt ist. Das wird über Nacht ins Wasser gelassen. Am Morgen ziehen die Fischer es wieder heraus und es sind fast nur Aale darin. Sieglinde meint, der Aalschocker heißt so, weil die Aale mit dem langen Netz erschreckt werden und sich so leichter fangen lassen. Annabelle weiß es natürlich besser, denn das hat sie in der Feenschule gelernt. Diese Schiffe werden in Schottland gebaut. Das ist weit, weit weg, den Rhein entlang, fast da, wo der Rhein ins Meer fließt. Da gibt es eine Insel, die so heißt. Kurzum, die beiden verbringen also so viel Zeit miteinander, wie sie können. Daher war Annabelle eines Tages auch sehr verwundert, dass Sieglinde nachmittags nicht zu ihrem Strand kam. Sie wartete und wartete. Die Kirchturmuhr hatte schon 3 geschlagen, als sie zu ungeduldig wurde und zu Sieglindes Versteck flog. Sieglinde lebte in einem alten, knorrigen Apfelbaum, der im Herbst die rundesten und saftigsten Äpfel trug. Annabelle klopfte an den Stamm, aber Sieglinde öffnete nicht. Also zwängte sie sich durch einen Riss in der Rinde und rief nach Sieglinde. Sie bekam keine Antwort. Doch da hörte sie ein leises Stöhnen aus der Ecke hinter dem Ofen. Da hockte Sieglinde mit angezogenen Beinen, eingemummelt in eine Decke und zitterte wie Espenlaub. »Sieglinde, was ist mit dir?« fragte Annabel.
»Mir geht es nicht so gut«, stammelte Sieglinde.
Das Reinhorn sah wirklich nicht gut aus. Das sonst weiße Fell war aschgrau und das Horn auf ihrer Stirn glänzte nicht mehr. Es war richtig stumpf, fast wie Bronze. Annabel war besorgt.
»Du bist ja krank. Was hast du denn? Wie kann ich dir helfen?«
Doch das Reinhorn wusste nicht, was es hatte und konnte nur ein mattes Stöhnen hervorbringen. »Mach dir keine Sorgen«, sagte die kleine Fee. »Ich frage Fräulein Adelheid um Rat.« Annabel holte noch schnell eine zweite Decke und kuschelte das Reinhorn noch etwas fester ein. Dann machte sie sich, so schnell sie ihre Flügel tragen konnten, auf den Weg zu Fräulein Adelheid. Fräulein Adelheid war ihre Lehrerin und außerdem die weiseste Fee, die Annabel kannte. Sie würde bestimmt Rat wissen. Sie trug immer ein langes, dunkelblaues, eng anliegendes Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte. Mit ihrem Dutt und dem Kneifer sah sie immer etwas streng aus, aber das war sie gar nicht. Annabel mochte sie, weil sie so viel von ihr lernen konnte. Als Annabel aufgeregt zu Fräulein Adelheid ins Feenbüro stürmte, überschlugen sich ihre Worte fast. Ganz außer Puste platzte es aus ihr heraus. »Fräulein Adelheid, schnell, es geht um Leben und Tod. Sie ist doch meine beste Freundin und jetzt ist sie grau.« »Nicht so aufgeregt, mein Kind. Setz dich erst mal hin und komm zu Atem.« »Aber es ist«, setzte Annabel an, doch Fräulein Adelheid hob den Finger und sagte ruhig, eins nach dem anderen. Ordne deine Worte und dann erkläre mir alles der Reihe nach.« Annabel atmete durch und ließ sich auf den dicken roten Sessel plumpsen. »Es geht um Sieglinde. Sie ist krank. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Sie ist ganz grau und zittert«, sagte Annabel schließlich. »Reinhörner werden eigentlich nie krank. Das ist schon was Ernstes«, überlegte die Lehrerin. Annabel erschrak und fragte, »Aber sie wird doch wieder gesund.« Fräulein Adelheid überlegte. »Das weiß ich leider nicht. Meine Freundin, die Kräuterhexe Fenja, ist leider gerade auf einem Hexenkongress und wir können sie nicht fragen. Ich glaube, du musst Vater Rhein um Hilfe bitten.«
»Vater Rhein?«
fragte Annabel entsetzt. »Ja, er ist alt und weise und weiß auf alles eine Antwort«, entgegnete die Lehrerin.
»Aber der ist immer so laut und böse. Ich habe Angst vor ihm«, sagte Annabel kleinlaut.
Adelheid lachte. »Ach Kind, der ist doch nicht böse. Laut ja, er kann wirklich gut herumpoltern. Aber er ist der Vater von allem hier. Geh ruhig zu ihm. Du weißt doch noch, wie man ihn ruft.«
»Wo könnte es denn schöner sein? Drum rufe ich dich, o Vater Rhein.«
»Genau. Du weißt, ich kann nicht mitgehen. Vater Rhein verlangt immer, dass man ihm sein Anliegen selbst vorträgt.
Und nun, husch, husch, die Zeit drängt«, sagte Fräulein Adelheid.
So machte sich Annabel auf den Weg zum Rhein. Und weil es egal war, von welcher Stelle aus man Vater Rhein ruft, flog sie zu ihrer Lieblingsstelle. Dort fühlte sie sich sicherer. Sie stellte sich ans Wasser und rief, »Wo könnte es denn schöner sein? Drum rufe ich dich, o Vater Rhein.« Nichts geschah. Also sagte sie es noch einmal. »Wo könnte es denn schöner sein? Drum rufe ich dich, o Vater Rhein.« Da blubberte etwas im Wasser, kleine Strudel entstanden und plötzlich bekam sie einen Wasserstrahl auf die Brust. Ein Kichern und Lachen erfüllte die Luft.
»Oh, Welgunde, Wokilde und Flusshilde, hört auf«, rief sie empört.
Hört auf«, klang es aus dem Wasser. Dann »Nein, hör auf«, gefolgt von einem Kichern und einem Wasserstrahl, der Annabel mitten im Gesicht traf.
»Das hier ist ernst«, schrie Annabel.
Dann erhoben sich drei schlanke, wunderschöne junge Frauen in langen, schillernden Gewändern, die wie Fischschuppen glänzten, aus dem Wasser und äfften Annabel nach.
»Das hier ist ernst! Oh weh, das ist so ernst!«
Annabel kochte vor Wut. Die drei Rheintöchter waren echt unmöglich. Total eingebildet und hochnäsig. Immer hatten sie nur Gemeinheiten im Kopf.
»Ich muss mit eurem Papa sprechen«, versuchte sie halbwegs beherrscht zu sagen. und wieder erntete sie nur Spott und Hohn, bis mit einem lauten Tosen eine Welle heranbrauste und sich Vater Rhein aus dem Fluss erhob. So groß hatte Annabel ihn gar nicht mehr in Erinnerung. Seinen muskulösen Oberkörper zierte eine Netzschärpe, sein langer weißer Bart wehte im leichten Wind und die Steine in seiner Krone funkelten in der Sonne.
»Was ist hier los?«, donnerte er.
Annabel fasste allen Mut zusammen und wendete sich an Vater Rhein. »Lieber Vater Rhein, es geht um Sieglinde, sie ist krank.«
Und wieder kicherten Belgunde, Woglindo und Flusshilde.
»Sie ist so krank!«
»Ruhe jetzt! Sonst nehme ich euch das Rheingold wieder weg«, stieß Vater Rhein hervor. Das hatte gewirkt. Die Rheintöchter verstummten sofort und wurden ganz blass. Mit einem schnippischen Pöh sprangen sie zurück in die Fluten und verschwanden.
»Oh, diese Weiber treiben mich noch in den Wahnsinn«, sagte Vater Rhein und verdrehte die Augen. »Nun zu dir, Annabel. Was ist mit Sieglinde?«
Annabel erklärte Vater Rhein, was geschehen war und begann dabei zu weinen, weil sie sich solche Sorgen um Sieglinde machte.
»Na, na, na«, tröstete Vater Rhein Annabel. »Das ist zwar schlimm, aber noch ist nichts verloren. Hör zu, Rheinhörner werden normalerweise nicht krank. Da hat Fräulein Adelheid schon recht. Aber ich glaube, Sieglinde leidet unter Farbstoffmangel. Das kann man aber gut mit Rhabarber behandeln. Die Rhabarberwurzel hilft bei Erkrankungen der Haut, wenn man sie damit einreibt. Geh zu den Rhabarberzwergen, die können dir welche geben.«
»Aber die leben doch auf der anderen Seite von Mondorf in den Feldern«, sagte Annabel.
»Ja, das stimmt. Du solltest dich also bald auf den Weg machen. Orientiere dich am Kirchturm. Von der Kirche aus kommst du auf eine lange Straße, die auf die Felder führt. Und nun los, kleine Fee«, sagte Vater Rhein, zwinkerte ihr zu und gab ihr einen kleinen Schubs in die richtige Richtung.
»Danke«, stammelte Annabel, als Vater Rhein zurück in die Fluten sprang.
»Vater Rhein ist doch ganz nett«, dachte Annabel, als sie abhob, um in Richtung Kirchturm zu fliegen. Den Schlag der Kirchturmuhr konnte man in der Aue immer gut hören. Und wenn man über die Baumwipfel flog, konnte man auch den alten Turm gut sehen. Annabel mochte den Turm, weil er so schön weiß angemalt war. Dass er so alt war, hatte Fräulein Adelheid ihr erzählt. 1666 wurde die Kirche neu gebaut, weil die Menschen sich in einem Krieg gezankt und alles kaputt gemacht hatten. Und seitdem stand dieser Turm jetzt schon. Je näher sie dem Dorf kam, desto mehr musste sie aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Als sie die Kirche erreichte, musste sie von Hausecke zu Hausecke und von Gebüsch zu Gebüsch huschen. Dann sah sie die lange Straße, von der Vater Rhein gesprochen hatte. »Provinzialstraße«, las sie auf einem Schild. Immer weiter wagte sie sich in die Straße hinein. Immer darauf bedacht, dass niemand sie sieht. Aber dann kam sie an eine Stelle, auf der sie über die Straße musste. Sie nahm all ihren Mut zusammen, als plötzlich ein großes, schwarzes, lautes, rauchspeiendes Ungetüm auf sie zukam. Große, silberne Augen starrten sie an und lange, silberne Zähne hatte das Ding. Annabel riss die Augen auf. Wo sollte sie hin? Panisch schaute sie sich um. Das Ding kam immer näher und wurde immer größer. Da sah sie eine offene Kellerklappe an einem Haus und stürmte hinein. Dabei blieb sie mit dem Flügel an einem Brett hängen, überschlug sich und purzelte den Abgang hinunter in den Kohlenkeller. Dort blieb sie auf den Kohlen liegen. Draußen polterte das Ungetüm vorbei. Das Untier hatte sie wohl doch nicht gesehen. Erleichtert richtete sie sich auf. Als sie wieder nach oben fliegen wollte, schmerzte ihr Flügel sehr. Sie konnte nicht mehr fliegen. Annabel brach zusammen, vergrub ihr Gesicht in ihre Hände und begann zu weinen.
»Och, hör doch auf, ich kann keine Mädchen weinen sehen«, hörte sie eine Stimme sagen.
Als sie den Kopf hob, stand vor ihr eine Maus, den Bauch vorgestreckt, in einer Pfote ein Stück Kartoffel und die andere Pfote in die Hüfte gestemmt.
»Weinen bringt dich nicht weiter«, sagte die Maus.
Annabel schniefte und sagte, »Aber ich habe alles verdorben. Ich kann Sieglinde nicht mehr helfen.«
»Na, wenn du da rumsitzt und den Boden bewässerst, sicher nicht«, entgegnete die Maus.
»Was weißt du schon?«, sagte Annabel motzig.
»Hey, ich bin eine Maus. Kein Mensch mag Mäuse. Heul ich deshalb rum? Hier, auch ein Stück Kartoffel.«
Da musste Annabel lächeln. Nein, danke.
Dann nicht, sagte die Maus und biss ein großes Stück von der Kartoffel ab. Mit vollem Mund nuschelte sie,
Pfeffelschwimmle.
Das ist meine Freundin. Sie ist krank und ich muss zu den Rhabarberzwergen und ihr Medizin holen. Aber ich bin gerade vor einem Untier geflüchtet und habe mir den Flügel verletzt. Und jetzt kann ich nicht mehr dahin fliegen.
Na, wenn's weiter nichts ist, ich kann dich hinbringen, auch ohne Flügel.
Die Rhabarberzwerge mögen uns Mäuse nicht so besonders, weil uns der Rhabarber eigentlich auch ganz gut schmeckt. Deshalb müssen wir uns immer auf die Felder schleichen und uns das mopsen, was wir wollen. Wir können über Schleichwege bis zu den Feldern kommen. Komm, Mädchen. Ach, ich bin übrigens Konstantin.
Annabel stand auf, machte einen Knicks und sagte, sehr erfreut, ich bin Annabel.
Und du würdest mir wirklich helfen?
Ja, nicht viel los hier, weißt du. So habe ich wenigstens was zu tun. Na dann, los, komm,
sagte Konstantin, warf den Rest seiner Kartoffel über die Schulter und bedeutete ihr, ihm zu folgen.
Konstantin kannte sich hervorragend in Mondorf aus. Die Maus führte die kleine Fee ungesehen durch Hinterhöfe und Gärten, durch Löcher in Zäunen und Mauern bis zu den Feldern. Als die beiden die Felder erreichten, machte Annabel große Augen. Die Felder waren so groß, so weit das Auge reichte. Und nicht nur Rhabarber, da war auch Weizen und Gerste angebaut.
»Ab hier musst du alleine weiter«, sagte Konstantin. »Rhabarberzwerge sehen uns Mäuse nicht so gern hier. Sie bewachen das alles und wollen nichts abgeben. Ich kann mich nur mit den Kumpels nachts herschleichen und was, naja, abzweigen.«
Annabel bedankte sich bei Konstantin und schenkte ihm aus ihrem Körbchen noch einen besonders schönen Apfel, über den sich Konstantin freute, wie ein kleiner Mäuserich. Dann trennten sie sich. Annabel betrat das Rhabarberfeld. Sie schaute an den Stielen hinauf und bestaunte die großen grünen Blätter. Die Farben der Stiele reichten vom hellgrün bis saftig rot. Gerade als sie einige Schritte gegangen war, ertönte plötzlich ein Horn. Sie sah sich um, sah aber zunächst nichts. Aber dann hörte sie ein schleifendes Rauschen, das langsam immer lauter wurde. Es schien von überall her zu kommen. Plötzlich kamen drei Schlitten angeprescht. Sie waren aus rotem Holz gefertigt. Am Ende jedes Schlittens war ein Bügel, an dem sich je ein Zwerg festhielt. Ein Fuß stand fest auf einer Kufe, mit dem anderen Bein schubsten sie den Schlitten an. Schlitternd kamen sie vor ihr zum Stehen.
»Halt! Keinen Schritt weiter!« bellte einer der Zwerge zackig.
Annabel zuckte zusammen.
»Parole!« stieß der zweite Zwerg hervor.
»So etwas habe ich nicht. Ich will...«
»Wenn du die Parole nicht kennst, dann verlasse sofort das Feld«, sagte der Dritte.
»Aber ich brauche doch die Rhabarberwurzel für meine Freundin Sieglinde.«
»Rhabarber, Rhabarber! Alle wollen immer Rhabarber!« »Verschwinde jetzt, bevor wir der Beine machen«, sagte der Erste wieder.
Annabel seufzte. »Sollte alles umsonst gewesen sein? So kurz vor dem Ziel wird ihr der Weg versperrt.« Sie wollte weinen, doch dann fielen ihr Konstantins Worte wieder ein. »Weinen bringt dich nicht weiter.«
»Nein, das durfte nicht sein. Sie musste für ihre Freundin alles auf eine Karte setzen. Sie richtete sich auf, verschränkte die Arme vor der Brust, hob den Kopf.
»Nein, danke, ich habe schon zwei Beine. Ich möchte sofort euren Kommandanten sprechen. Ich habe eine eilige Nachricht für ihn, die nur persönlich überbracht werden kann.«
Die Zwerge sahen sich unsicher an. Der eine winkte die anderen beiden zu sich herüber.
»Was machen wir jetzt?« tuschelte Zwerg Nummer 1.
»Wir verjagen sie. Schaut sie euch doch an. Das Kleid schmutzig und zerrissen, der eine Flügel abgeknickt, Ruß und Dreck im Gesicht und das Haar ist staubig. Ist doch ganz klar, was sie will. Sie will unseren Rhabarber klauen«, meinte der Zweite.
»Nein, ich glaube, sie ist auf einer Mission. Eine Einzelkämpferin. Schaut doch, wie sie dasteht. Mutig, entschlossen und unbeugsam. Stellt sich drei erfahrenen Rhabarberzwergen entgegen.
Und sie untersteht Sieglinde. Sieglinde! Der Name klingt doch schon, als ob wir keine Chance hätten«, entgegnete der dritte Zwerg.
»Verdammt, davon steht nichts im Handbuch.
Das soll der Kommandant entscheiden«, sagte der Erste.
»Gut, komm her, setz dich auf den Schlitten. Wir bringen dich zu Oberhauptmann Rhabarber Ptolemäus. Aber keine Tricks, verstanden?«
Annabel nickte und nahm auf dem Schlitten Platz. Sofort setzte sich der Schlitten in Bewegung.
Der Zwerg hatte den Schlitten mit ein paar schnellen Schritten angeschoben und war dann auf die Enden der Kufe gesprungen. Mit einem Bein trat er immer wieder nach, um schneller zu werden. Die Rhabarberstiele rauschten rechts und links an ihnen vorbei. Ihr wurde fast schwindelig von der wilden, holprigen Fahrt, denn bei kleinen Bodenwellen hob der Rhabarberschlitten tatsächlich kurz ab und landete nach einem kurzen Sprung wieder krachend auf dem Boden, nur um von dem Zwerg sofort wieder beschleunigt zu werden. Immer schneller wurde der Schlitten und raste auf einen besonders dicken Rhabarberstiel zu. Annabelle hielt sich verkrampft am Schlitten fest und schloss die Augen. Gleich würden sie in den Rhabarberstiel krachen.
Doch nichts geschah. Der Schlitten wurde sogar langsamer und blieb schließlich stehen. Sie öffnete die Augen und traute ihnen nicht. Sie waren in einer Festung aus Rhabarberstielpalisaden. Aus Rhabarberblättern waren Mannschaftszelte aufgebaut, die schnurgerade in Reih und Glied aufgestellt waren. Auf einem freien Stück exerzierten Zwerge mit Spaten und Hake, während ein anderer Zwerg mit einer Pfeife einen Rhythmus pfiff.
»Los, absteigen«, sagte der Zwerg, während er selbst vom Schlitten stieg.
Er führte sie zu einem großen Zelt, vor dem zwei Wachen standen. »Du wartest hier, ich mach Meldung«, raunte er ihr zu und verschwand dann im Zelt. Betreten stand Annabelle da und fasste ihr Körbchen fester. Mitten im Camp stand ein Fahnenmast, an dem eine Fahne mit drei Rhabarberblättern und der Textzeile »Semper rubrum et viride« wehte. Dann sah sie sich weiter um. In einer Ecke standen Tische, an denen sechs Zwerge mit verbundenen Augen saßen und ihre Klappspaten blind zerlegten und wieder zusammensetzten. Weiter hinten stand ein Kessel, in dem Rhabarbersuppe kochte und ein Zwerg mit rosa beschmierter Schürze gerade das Essen an die Zwerge ausgab. Ein besonders dicker Zwerg wollte wohl noch eine Portion, bekam aber zu hören, dass er keine Rhabarbersuppe mehr bekommt. Endlich öffnete sich die Zelttür und der Schlittenlenker trat heraus.
»Du sollst reinkommen!«
Als Annabelle das Zelt betrat, blickte sie auf einen großen Schreibtisch, hinter dem ein drahtiger Zwerg mit Monokel saß. Hinter dem Zwerg hing eine zerschlissene Fahne, die wieder die drei Rhabarberblätter zeigte, eingerahmt von zwei Wachen, die ihre Spaten geschultert hatten. Der Zwerg musterte Annabelle und setzte schließlich zum Reden an.
»Man sagte mir, ihr habt eine Nachricht für mich.«
Annabelle richtete sich auf und begann mit »Semper rubrum et viride«. Der Zwerg sprang auf, schlug die Hacken zusammen, nickte ihr zu und antwortete mit den beiden Wachen im Chor
»Et fortis sit radix«.
Annabelle fährt fort. »Oberhauptmann Rhabarbertholomäus, Sieglinde das Rheinhorn benötigt die Hilfe der ehrenhaften Rhabarberzwerge. Sie ist erkrankt und braucht dringend Rhabarberwurzel. Vater Rhein selbst sendet mich zu euch, um es zu holen.« Der Oberhauptmann sah sie sprachlos an. Dann begann er leise zu lachen. Dann immer lauter. Schließlich erstarrte seine Miene und das Lachen versiegte.
»Das ist unglaublich frech. Glaubt ihr wirklich, man könnte die Rhabarberzwerge so leicht hinters Licht führen und die Dienstvorschriften umgehen?«
Annabelle erstarrte. Oberhauptmann Rhabarbertholomäus drehte sich um und ging zurück zu seinem Sessel. Er setzte sich langsam hin und faltete die Hände.
»Aber ich bewundere euren Mut. Ich wünschte, meine Männer hätten Spaten so stählern wie euer Wille. Das muss ich anerkennen. Sich in ein Lager zu schleichen und beim Kommandeur vorzusprechen, ohne die nötigen Befehle vorweisen zu können? Donnerwetter!«
Der Kommandeur lehnte sich in seinem Sessel zurück und dachte kurz nach. Die Fee stand immer noch betreten vor dem Schreibtisch.
»Also gut«, setzte der Oberhauptmann an, »erzählt mir eure Geschichte.«
Und Annabelle erzählte alles, was sie in den letzten Stunden erlebt hatte, trotz ihrer Anspannung, ohne ein einziges Schniefen oder Schluchzen. Und als sie endete, war es ganz still im Zelt. Der Zwerg, links neben der Fahne, schniefte. Der Oberhauptmann schwieg erst. Dann beugte er sich vor.
»Du sollst die Wurzel bekommen. Ein magisches Wesen ist in Gefahr, und ich würde meinen Eid verletzen, wenn ich hier nicht Amtshilfe leisten würde. Grünbein, gehen Sie ins Depot und holen Sie Rhabarberwurzelsalbe. Rotwig, machen Sie einen Rhabarberschlitten bereit und holen Sie den besten Schlittenlenker. Die Kleine kommt mit ihren Flügeln nie im Leben rechtzeitig, wenn wir sie nicht hinbringen.
Die kleine Fee fiel überglücklich, aber völlig erschöpft auf die Knie und begann vor Freude zu weinen. Sie bedankte sich schluchzend. Der Oberhauptmann eilte um den Tisch herum, half ihr auf.
Aber, Mädchen, du bist doch die mutigste und treueste kleine Fee, die ich je kennengelernt habe. So eine beschwerliche Reise für eine Kameradin anzutreten, verdient schon fast einen Orden.
Bald hatten die Zwerge alles zusammengestellt und der beste Schlittenlenker war der Zwerg, der Annabelle auch hergebracht hatte. Seit er von ihrem Mut gehört hatte, war er viel freundlicher und besorgte ihr sogar ein Kissen für den Schlitten. Sein Name war Willibald Silberkufe und er war wirklich der beste Schlittenlenker. Denn im Nu waren sie schon am Rand des Rhabarberfeldes und schon begann die wilde Fahrt über die Provinzialstraße. Sie waren so schnell, dass Menschen schon genau hätten hinschauen müssen, um dort überhaupt etwas, geschweige denn einen kleinen Schlitten, erkennen zu können. Sie passierten die Kirche und steuerten am Hafen vorbei. Von dort aus ging es sogar über das Wasser, denn für Rhabarberschlitten ist der Untergrund einerlei. Sie fahren auf Erde, Wasser, Eis und vielleicht sogar auf Feuer. Schon bald erkannte Annabelle die Umgebung wieder und konnte Willibald nun die Richtung angeben. Schließlich kam sie Glindes Apfelbaum in Sicht, und als sie ihn erreichten, sprang die kleine Fee schon vom Schlitten, bevor er richtig stand. Sie stürmte in den Baum und kümmerte sich sofort um Sieglinde. War es schon zu spät? Sieglinde war tiefgrau und lag flach auf dem Boden. Annabelle öffnete mit zittrigen Händen die Dose und begann, Sieglinde einzureiben. Willibald kam hinzu und half ihr. Als sie fertig waren, brach sie erschöpft zusammen. Als Annabelle wieder zu sich kam, hatte Willibald sie auf die Couch gelegt. Willibald hatte, während sie schlief, die Behandlung weitergeführt. Sieglinde saß am anderen Ende der Couch und hielt einen großen Becher Brühe in den Hufen, den sie genüsslich schlürfte.
»Sieglinde«, quietschte Annabelle vergnügt, sprang auf und umarmte sie.
Es war geschafft. Sieglinde ging es deutlich besser und ihre Farben waren auch schon wieder viel kräftiger. Willibald freute sich ebenfalls, die Mission erfüllt zu haben und brach schließlich auf, um zurück in die Felder zu fahren. Sieglinde erholte sich wieder vollkommen und auch Annabels Flügel konnte die Kräuterhexe Fenja wieder richten, als sie von ihrem, wie sie sagte, stinklangweiligen Kongress zurück war. Die beiden Freundinnen konnten sich schon bald wieder in den Auen treffen, um zu spielen, toben und auch um ein bisschen zu faulenzen. Und wer weiß, wenn ihr dort einmal unterwegs seid, vielleicht könnt ihr sie entdecken. Aber ich sage euch, das wird nicht leicht.